Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
So klingt es, wenn sie explodieren. Die Antipersonenminen, landläufig als Landminen bezeichnet. Sie sind das hartnäckigste Erbe von Kriegen. Weltweit liegen laut der NGO Handicap International geschätzt etwa 110 Millionen Minen in über 60 Staaten und Gebieten.
Meine Hoffnung ist in erster Linie, dass die Minen beseitigt werden. Alles, was wir wollen, ist Frieden in unserem Land. Ein Land frei von Minen, damit es Industrie, Ruhe und ein freies Volk geben kann.
Diese junge Frau spricht über ihre Heimat Angola. Aber was sie sagt, wünschen sich alle, die mit verminten Straßen, Feldern, Brunnen und Fabriken leben. Denn noch lange, nachdem ein Krieg offiziell beendet ist, sorgen diese Minen für Terror. Ich bin Margarete Wohlan, hallo, und ich beginne mit Angola, denn es gehört zu den Ländern, in denen die meisten Minen liegen. Sie sind oft Überbleibsel des ehemaligen Ost-West-Konflikts, in den die Länder der sogenannten Dritten Welt damals hineingezogen wurden. Nach Ende des Kalten Krieges schloss sich ein Bürgerkrieg an, der bis 2002 dauerte. Alle Kriegsparteien haben bedenkenlos Landminen gelegt. Manche Landesteile sind deshalb bis heute schwer zugänglich. Doch es tut sich auch was, erzählt unsere Korrespondentin Jana Gent, zuständig für das südliche Afrika.
Im Dorf Kanangerere klingt alles nach Alltag. Der Ort liegt in der Provinz Benguela, im Westen Angolas, ungefähr 400 Kilometer südlich der Hauptstadt Luanda. Diese Provinz gehört zu jenen, in denen die Menschen gelernt haben, nicht alle Trampelpfade zu nutzen. Aurora Antonio wohnt in dem Dorf und beschreibt das so. Ich habe mir Sorgen gemacht, weil wir hier in den Hügeln immer Feuerholz geholt haben. Aber als wir erfuhren, dass es voller Minen war, gingen wir dafür an einen anderen Ort. Manuel Gomes wohnt in derselben Provinz. Er sagt, dass Minen in seinem Leben sehr präsent sind. Ja, ich habe durch Landminen Freunde verloren und Familien. Einige starben, andere haben zum Glück überlebt, auch wenn sie beeinträchtigt sind, weil Gliedmaßen abgerissen wurden. Ihre Leben haben sich deutlich verändert, weil sie jetzt als behindert gelten. Es ist nicht leicht für sie, sie hängen von anderen ab. Einige haben ihre Jobs verloren, andere haben psychische Probleme.
And others have gone through psychological issues.
Auch heute noch leidet Angola unter den Landminen wie kaum eine andere Nation weltweit. Wie viele es sind, vermag niemand zu sagen. Nelson Verissimo leitet die Nichtregierungsorganisation MAG, die sich schon seit 1994 dafür einsetzt, Felder und Städte minenfrei zu machen.
Based on
Nach unserer Erfahrung und all der Arbeit, die schon gemacht wurde, hat Angola aus unserer Sicht immer noch ein erhebliches Problem. Von dem ausgehend, was wir schon entfernt und zerstört haben, ist es wahrscheinlich, dass es noch lange ein großes Problem bleiben wird. Hinter Angola liegen lange Jahre Bürgerkrieg. Erst seit 2002 herrscht Frieden. Auch José Antonio sieht noch einen langen Weg vor sich. Er ist Regionaldirektor der gemeinnützigen Organisation Halo Trust, die ebenfalls Minenfelder räumt. Ich kann sagen, dass uns die Situation der Minen in der Republik Angola immer noch große Sorgen bereitet. Wir haben Provinzen mit einem hohen Kontaminationsgrad an Minen. Nicht nur Landminen, sondern auch andere Bomben, die als Überreste des Krieges zurückgelassen wurden. Denn wenn wir über die Minen in Angola sprechen, müssen wir verstehen, dass es immer noch verlassene Munition und andere Bomben gibt, die in den Kampfgebieten zurückgelassen wurden. Für die Regierung in Angola ist die Minenräumung ein Kernproblem. Im Jahr 2019 hat sie ein Programm in Höhe von 60 Millionen Dollar aufgelegt, um das Land minenfrei zu machen. Das Geld fließt, bestätigt Isabel Marcella. Sie ist Direktorin der Nationalen Antiminenagentur, die diese Mittel koordiniert und projektbezogen verteilt. Sie klingt zufrieden. Was die Minenräumung betrifft, so kann ich versichern, dass Angola im Vergleich zu vor 4 Jahren, als wir rund 121 Millionen Quadratmeter vermiente Flächen hatten, erhebliche Fortschritte gemacht hat. Heute sind es nur noch 67 Millionen Quadratmeter. Trotzdem kommt es auch heute hin und wieder zu Explosionen. Auch diese Flächen in verschiedenen Gebieten in Angola müssen noch geräumt werden. Im Dorf Kanengerere in der Provinz Benguela ist zum Beispiel der Halo Trust aktiv. Albina Chilanda gehört zum Team vor Ort. Meine Hoffnung ist in erster Linie, dass die Minen beseitigt werden. Alles, was wir wollen, ist Frieden in unserem Land. Ein Land frei von Minen, damit es Industrie, Ruhe und ein freies Volk geben kann. Fakt ist, dass die Arbeit von Minenräumteams zwar vorangeht, aber noch lange nicht beendet ist. Angola hat noch einen Weg vor sich, nicht nur in Benguela, wo verschiedene Teams am Ende eines langen Tages ihre Geräte wieder verstauen. Bis zum nächsten Einsatz.
Bis zum nächsten Einsatz, der noch lange nicht der letzte sein wird. Der Irak ist das Land mit der flächenmäßig größten Landminendichte weltweit. Das liegt vor allem an den Golfkriegen und an der Terrormiliz Islamischer Staat. Landminen, selbstgebaute Minen und nicht explodierte Kampfmittel haben weite Teile des Landes massiv verseucht. Was das für die Menschen bedeutet, erzählt unsere Korrespondentin Anna Osius und sie beginnt mit dem bei der Minensuche typischen Geräusch.
Zentimeter für Zentimeter schiebt sich Hoshia Ali auf dem Bauch liegend über ein Feld im Norden des Irak. Sein Detektor schlägt Alarm, er ist ganz nah dran an der Mine. Der winzige olivgrüne Sprengsatz ist halb eingegraben und zwischen dem Gras kaum zu erkennen.
Meine Arbeit ist extrem gefährlich, aber weil ich viel Erfahrung habe, geht es. Man muss bei wachem Verstand sein und jeden Schritt genau überlegen. Erst dann kann man eine Mine mit Hilfe von Geräten entschärfen.
Hoshia Ali hat keine Beine mehr. Der Kurde verlor sie vor rund 30 Jahren, trat als junger Soldat auf Minen. Danach machte er sich die Entschärfung von Minen zur Lebensaufgabe. Quadratmeter für Quadratmeter arbeitet er sich mit seiner ehrenamtlichen Organisation durch das unübersichtliche Gelände des Nordiraks für ein Stückchen mehr Sicherheit in seiner Heimat.
Meine Arbeit beginnt, wenn mich Bauern anrufen, weil eines ihrer Tiere in die Luft geflogen ist. Ich gehe dann zu ihnen, lokalisiere die weiteren Minen, beginne mit der Entschärfung. Die Gegend hier ist voller Minen, weil der Irak und der Iran sich hier bekämpft haben. Ich arbeite an der Grenze zwischen den beiden Ländern und manchmal bis zur türkischen Grenze.
Der Iran-Irak-Krieg in den 80ern, die beiden anderen Golfkriege, die Terrormiliz IS, sie alle haben Minen hinterlassen. Mehr als 2,5 Milliarden Quadratmeter Land gelten im Irak laut UN als vermint. Die internationale Gemeinschaft unterstützt das Land seit Jahren bei der Räumung, doch das Problem sei immer noch riesig, sagt Jared Bloch von der internationalen Kampagne gegen Landminen.
Der Irak ist das Land mit der flächenmäßig größten Landminendichte weltweit. Das Land ist massiv verseucht mit Minen und zusätzlich mit Streumunition. Allein in den vergangenen 25 Jahren haben wir 35.000 Fälle von Minenopfern registriert.
Eines der Opfer, Muafak al-Khalfaj. Auch er verlor ein Bein, als er auf eine Mine trat. Heute leitet er die irakische Organisation zum Verbot von Landminen und engagiert sich für die Rechte von Behinderten. Wir erreichen ihn am Telefon.
Das Minenproblem im Irak besteht schon seit vielen Jahren, seit dem Krieg mit Iran 1980. Der gesamte Grenzstreifen zwischen Iran und Irak, der mehr als 1000 Kilometer lang ist, wurde von irakischer und iranischer Seite mit Millionen von Minen übersät. Nach Ende des Krieges geriet der Irak in einen Zyklus weiterer Kriege, was die Räumung erschwerte. Und es geht ja nicht nur um Minen. Es geht auch um Streubomben, um nicht explodierte Sprengkörper. Im Irak gibt es allein rund 25 Millionen Antipersonenminen.
Muafak sieht sich vor allem als Anwalt der Minenopfer. Viele davon sind Bauern, die bei der Feldarbeit auf einen Sprengkörper treten und danach nicht mehr arbeiten können. Der Staat helfe zu wenig, kritisiert er.
Allein in den letzten Jahren gab es schätzungsweise 4.000 bis 5.000 Verletzte. Für die Familien ist es ein großes wirtschaftliches Problem, wenn der Vater nicht mehr arbeiten kann. Die Behörden leisten nur wenig Hilfe. Ein Zuschuss vom Sozialministerium liegt für Schwerbehinderte bei gerade mal $120 im Monat. Das reicht nicht zum Überleben. Unser Appell an die Großmächte, die Minen herstellen, handeln, lagern, einsetzen und transportieren: Hören Sie auf, diese bösen Waffen herzustellen, mit denen Sie ein paar Dollar verdienen, aber unschuldige Menschen zerstören. Genug der Kriege, genug der Waffen. Stoppt diese Tötungsfabriken.
Auch Hoshia Ali, der beinamputierte Minenentschärfer im Nordirak, wünscht sich, dass der Irak irgendwann minenfrei ist. Dafür arbeitet er jeden Tag.
Ich bin stolz auf meine Arbeit. Nach der Entschärfung kommt das Leben zurück in die Gegend. Bauern können wieder arbeiten. In einer Region habe ich mehr als 600 Minen entschärft. Heute werden dort Wassermelonen angepflanzt und im Süden verkauft.
Hoshia Ali geht mit seinen Beinprothesen auch an Schulen, leistet Aufklärungsarbeit, zeigt den Kindern die Minen. Denn oft passieren beim Spiel die größten Unglücke.
Vor ein paar Jahren kamen 7 Mitglieder einer Familie um, weil ein Kind eine Granate gefunden hatte und am Zünder zog. Die Kinder sollen Minen erkennen können. Wenn die Kinder nach dem Unterricht zu mir kommen und mich rufen, weil sie eine Mine gefunden haben, dann weiß ich, dass die Aufklärung etwas gebracht hat.
Am liebsten aber sucht Hoshia Ali selbst auf den Feldern nach Minen. Mit jedem gefundenen Sprengsatz habe seine Arbeit mehr Sinn, sagt er.
Wenn ich eine Mine entschärft habe, überkommt mich große Freude. Dann habe ich das Gefühl, als ob meine Beine noch da wären.
Manchmal besucht er den Friedhof der Region. Sein Bruder liegt hier begraben und sein Sohn. Beide waren Opfer von Landminen. Auch für sie will Hoshia Ali weitermachen. Tag für Tag, Mine für Mine.
Das Übereinkommen zum Verbot von Antipersonenminen von 1997 haben bisher 164 Staaten unterzeichnet. Unter den Staaten, die nicht unterschrieben haben, sind Russland, China und die USA. In Europa zählen die Jugoslawienkriege in den 1990er Jahren zu den bis dahin blutigsten Auseinandersetzungen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. In Bosnien-Herzegowina dauerte der Krieg 3 Jahre. Seit 1995 herrscht offiziell Frieden. Doch die Antipersonenminen sind bis heute eine reale Gefahr. Aber, und das ist, finde ich, schon bemerkenswert, 3/4 der verminten Gebiete sind mittlerweile entschärft. Immerhin. Unser Korrespondent Wolfgang Fichtel zieht Bilanz und er beginnt mit einem Minenräumkommando, dessen Chef seit über 25 Jahren dabei ist.
Gorane. Hey, Goran, sag mal, alles in Ordnung bei euch da oben? Ja, ja. Seid ihr schnell nach oben gekommen? Ja, aber nur auf der linken Seite. Hier sind noch 3 Boxen und ein Dreieck oben am Schützengraben, das wir noch absuchen müssen. Goran sucht Minen, entschärft sie auch heute noch, ein Vierteljahrhundert nach dem Krieg in Bosnien. Er arbeitet sich an einem Hang entlang, zusammen mit 7 anderen. Muamer Alisbachic dirigiert den Minensuchtrupp mit dem Funkgerät. Er macht das auch schon seit fast einem Vierteljahrhundert. 2 Jahre nach dem Ende des Bosnienkrieges fing er damit an. Während des Krieges war er Soldat in der bosnischen Armee. Die Schützengräben von damals sind kaum noch zu erkennen, alles zugewachsen über die Jahre. Auch das macht das Minensuchen so schwierig. Aber das todbringende Zeug liegt hier immer noch rum. Und das alles haben sie in den letzten 2 Wochen nur hier gefunden und vernichtet. 3 Kassettenbomben mit Streumunition, mit deren Abwurf eine große Fläche vermint werden konnte. 5 PMA-3 antimagnetische Landminen in der Größe einer Schuhcremedose aus Beständen der ex-jugoslawischen Armee. Wer drauftritt, wird getötet. 2 PMR-2A Streuminen, stark genug auch zur Panzerabwehr. Und 16 weitere gefährliche Überbleibsel des Krieges, auch eine Handgranate. Svetlana Lulecia arbeitet für das Mine Action Center in Bosnien, das Zentrum für Minenräumung in Bosnien-Herzegowina. Sie kümmern sich landesweit ums Erfassen, Markieren noch gefährlicher Minenfelder und um die Beseitigung der Minen. 4.200 Quadratkilometer galten nach dem Krieg als vermutlich vermintes Gelände. Jetzt sind es nur noch 860.
sumnjiva površina na početku 96. godine kada je rad završen je bila negdje oko 4200 kilometara, toliko se procjenjivalo kilometara kvadratnih.
Also, sagt Svetlana Lulecja, es wurde schon sehr viel gemacht, sehr viel von Minen gesäubert, Land, das der lokalen Bevölkerung wieder zurückgegeben werden konnte, damit sie es wieder betreten und nutzen können. Das Risiko bleibt aber. Nicht alle Minen werden entdeckt. Adis Muslej war 20 Jahre alt. Mit seinen zwei älteren Brüdern ging er immer zum Fluss Bosna schwimmen. Am Ufer lag ein altes Schrottauto. Sie wollten es zerlegen, beim Schrotthändler etwas Geld damit verdienen. Als sie die Schrottkarosserie hochheben wollten, passierte es. Eine versteckte Mine explodierte, 10 Jahre nach dem Krieg. Das Ufer galt eigentlich als geräumt und minenfrei. Der älteste Bruder, Ibrahim, war sofort tot. Der andere Bruder, Amel Muslej, wurde schwer verletzt.
Njemu je hrskavicu u koljenu, tako da i on invalid 60%, a meni su amputirali nogu.
Es hat ihm das Knie zerfetzt. Er ist seitdem invalide, zu 60% behindert. Mir wurde das Bein amputiert. Mein rechter Unterschenkel ist jetzt eine Prothese.
Desna potkoljena proteza je u mene.
Ob das Minenräumkommando eine Mine übersehen hatte oder ob Hochwasser eine Mine angespült hat, die Brüder Muslej wissen es nicht. In den 10 Jahren nach dem Krieg gab es die meisten zivilen Toten, getötet durch Landminen. Dorfbewohner, viele aus Bauernfamilien, die ihr Land wiederbestellen wollten, Kinder, Jugendliche. 1781 Minenopfer in dieser Zeit, mehr als ein Drittel wurde getötet. Unter den Opfern waren 251 Kinder, aber auch 134 Minenräumer. Inzwischen, sagt Svetlana Lulecja, sei die Zahl der Opfer drastisch gesunken. Und wenn etwas passiert, dann in noch nicht geräumtem Gelände, vor dem rote Tafeln deutlich vor der Minengefahr warnen. Die Menschen sind sich der Gefahr bewusst, aber es ist ihnen nur sehr schwer zu erklären, dass auch jetzt, über 20 Jahre nach dem Krieg, etwas passieren kann, dass immer noch Minen rumliegen. Wird Bosnien-Herzegowina jemals minenfrei? Muammer Alisbachic, der seit mehr als 20 Jahren Minenräumkommandos leitet, erzählt, dass immer wieder versucht wird, die Räumarbeiten zu beschleunigen. Aber das verminte Gelände sei immer noch viel zu groß, sagt er. Was schätzt er? Wann wird das alles vorbei sein? Meine Einschätzung: niemals. In Bosnien-Herzegowina sind viel zu viele Gebiete verseucht. Wir können nur einzelne Gebiete freiräumen. Aber alles definitiv sicher zu machen, nie.
Definitiv, das so radi ne.
Bosnien, Irak, Angola. Drei Länder, ihre Kriege und das hartnäckigste Erbe dieser Kriege, die Antipersonenminen. Die meisten Minen werden nach wie vor manuell geräumt. Das ist mühsam, gefährlich, oft tödlich. In der Schweiz gibt es die gemeinnützige Stiftung Digger, die diese Gefahr etwas eindämmen kann. Sie produziert Minenräumfahrzeuge, die das Gelände für die eigentliche Entschärfung vorbereiten. Erfolgreich eingesetzt vom Sudan bis Kambodscha, wie Jan Frederik Willems bei seiner Recherche erfahren hat.
Am Anfang ist die Geschichte des Minenräumfahrzeugs Digger, vom Englischen to dig, graben, noch ganz einfach. Der Erfinder des Diggers ist Frédéric Jan, Jahrgang 1969, aufgewachsen im Dorf Saint-Imier im Berner Jura. Und er erzählt, dass alles beginnt, als er noch ein Kind ist.
Das hat angefangen, als ich vielleicht 6 Jahre alt war. Als Kind war ich begeistert von allem, was explodiert, von Waffen. Ich war nicht gewalttätig, gar nicht, aber die Technologie dahinter faszinierte mich.
Aus dem Jungen mit der Faszination für den großen Knall wird schließlich ein Ingenieur. Es ist dieser Job, der seinen weiteren Lebensweg bestimmen soll. Denn 1998 kommt ein Bekannter auf Frédéric Jan zu. Er braucht Hilfe, um das Umland der bosnischen Hauptstadt Sarajevo von Minen zu befreien. Frédéric Jan soll ihm ein Gefährt bauen, das das Land für die eigentlichen Minenräumer vorbereiten kann.
Du bist doch Ingenieur. Kannst du mir nicht eine Maschine bauen, die kleinen Explosionen standhält? Eine Art gepanzerten, ferngesteuerten Rasenmäher?
Frédéric Jan schart gleichgesinnte Bastler um sich und beginnt mit der Arbeit. Nach 5 Jahren rollt Gerns gepanzerter Rasenmäher. Er sieht aus wie ein ferngesteuerter Miniaturtraktor mit Ketten statt Rädern. Vor dem Gefährt befindet sich eine 1,5 Meter breite, knallrot lackierte, waagerechte Walze, an der ellenlange, schwere Eisenketten hängen. Dreht sich die Walze, schneiden die Ketten durch Gras, Gestrüpp und Büsche. Explodiert dann eine Landmine, wird die Schockwelle durch den schiffsrumpfartigen Unterbau des Diggers zu den Seiten abgeleitet. Die Geburtsstunde des ersten Diggers ist auch die Geburtsstunde der dazugehörigen gemeinnützigen Stiftung Fondation Digger, zunächst noch als Verein. Und Frédéric Yern ist mit dieser Idee nicht der Einzige. Denn zur gleichen Zeit entsteht in der Schweiz eine Reihe von Organisationen, die sich dem Kampf gegen Minen verschreiben. Eine von ihnen ist die FSD, die Fondation Suisse de Déminage, zu Deutsch Schweizer Stiftung für Minenräumung. Ihr Direktor und Mitgründer Hans-Jörg Eberle ruft die FSD 1997 in Genf ins Leben.
Mit Freunden zusammen wollten wir was Praktisches tun im Kampf gegen die Minen und wir haben die FSD gegründet, die konkret und praktisch Minen räumt.
Damit sind die Eidgenossen Teil einer globalen Bewegung, die in dieser Zeit fast die ganze Welt mitnimmt. Denn 1997 unterschreiben 121 Staaten das internationale Übereinkommen zum Verbot von Antipersonenminen, das Ottawa-Abkommen. Ein Meilenstein unter den Abrüstungsabkommen. Der Erfolg ist messbar. Aus mehr als 20.000 jährlichen Minenopfern werden bis 2013 nur noch weniger als 4.000. Seitdem steigt die Zahl allerdings wieder an. Und damit zurück in die Schweiz. Frédéric Yern und seine Mitstreiter von der Fondation Digger legen nach. Die zweite Maschine geht in den Sudan.
Das Minenfeld befand sich an der Grenze zwischen dem Sudan und Äthiopien und es verhinderte, dass die Menschen, die aus dem Sudan geflohen waren, nach dem Krieg wieder zurück in ihre Heimat konnten. Und weil wir bei der Entminung dieser Region helfen konnten, haben wir tausenden Flüchtlingen ermöglicht, wieder nach Hause zu kommen.
In der mittlerweile vierten Generation sind die Digger bulliger geworden. Der D250 wiegt 12 Tonnen. Und die 2 Meter breite rote Walze an der Front ist nun statt mit Ketten mit dutzenden Hämmern besetzt. Sie trommeln auf die Erde ein, um jegliche Minen zu sprengen. Bis zu 8 Kilo TNT-Äquivalent kann der D250 ab, ohne Schaden zu nehmen. Seit 2004 ist die Fondation Digger im 3.500 Seelendorf Tavannes im Berner Jura ansässig. Ein Glücksgriff. Denn das Dorf hat die Tüftler ins Herz geschlossen. In einer Volksabstimmung entscheiden die Anwohnerinnen und Anwohner, ein altes Gebäude zu kaufen und der Stiftung für einen symbolischen Spottpreis zu vermieten. Die Region, sagt Frédéric Yern, sei Teil der Identität der Fondation Digger.
Notre fondation sans cette région n'existe pas.
Ohne die Region gäbe es die Stiftung nicht. Denn nach den anfänglichen Erfolgen stoßen Frédéric Yern und sein Team Mitte der 2010er Jahre an ihre Grenzen. Es beginnen harte Zeiten. Es fehlt an Aufträgen, es fehlt an Geld. Er erinnert sich an eine besonders niederschmetternde Geschichte. Ein korrupter Botschafter will bestochen werden, im Gegenzug für die Bestellung eines Diggers. Gern aber hält an seinen Idealen fest und lässt den Botschafter abblitzen. Seine Stiftung, seine Vision, seine Mitarbeitenden und auch Frédéric Yern selbst sind damit aber am Tiefpunkt angekommen. Die Anstrengungen machen ihn kaputt. Die Diagnose? Burnout. 6 Monate ist er krankgeschrieben.
Ich habe einen Teil meiner Gesundheit geopfert. Wir hatten keine Gehälter, unsere Familien haben gelitten. Es sind Leute aus dem Dorf gekommen, um uns Essen ins Büro zu bringen. Nur damit sie verstehen, an welchem Tiefpunkt wir da waren. Ich war kurz davor, alles aufzugeben an diesem Tag.
Aber Frédéric Yern bleibt dran. Heute gibt es kleine Zeichen der Hoffnung. Die Schweizer Regierung will einen Digger kaufen, um ihn in die Ukraine zu schicken. Darüber hinaus will Frédéric Yern mit einem ukrainischen Betrieb zusammenarbeiten, der nach den Bauplänen der Fondation selbst Digger im großen Stil produzieren soll. Deshalb denkt Frédéric Yern gar nicht ans Aufhören. Denn wenn nicht Menschen wie er sich um die Minen kümmern, dann leiden andere darunter.
Es ist furchtbar, weil dahinter immer ein Bauer steht, eine Familie. Menschen, die oft eh schon nur wenig haben, die leiden werden. Und das ist furchtbar. Ich habe große Niederlagen erlitten, riesige Enttäuschungen erlebt. Und das tut sehr, sehr weh.
Und gerade weil es so sehr weh tut, kommt auch für Frédéric Yern Aufhören nicht in Frage.
Frédéric Yern erwähnte es. Die Ukraine ist das aktuellste Beispiel in Europa, wo Landminen ein großes Thema sind bzw. nach Kriegsende sein werden. Die Vereinten Nationen haben unlängst erklärt, die bevorstehende Minenräumung in der Ukraine gleicht sehr dem, womit Europa am Ende des Zweiten Weltkriegs konfrontiert gewesen sei. Und auch im Schwarzen Meer wird man noch lange Minen finden. Es ist krass. Auch wenn ein Krieg beendet ist, bleibt er allgegenwärtig. Wie die junge Angolanerin es am Anfang gesagt hat, Frieden kann es erst geben, wenn ein Land frei von Minen ist. Das war die Weltzeit heute. Wenn Sie uns gut fanden, dann empfehlen Sie uns bitte weiter, liken oder teilen den Podcast. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.